Suchende Frauen sind Opportunistinnen, des eigenen Vorteils bedacht ohne Rücksicht des Schadens, welchen sie dem Männlichen gegenüber zumuten. Männer werden zuweilen zu Nummern degradiert. Frauen fehlt heutzutage die Achtsamkeit und der Anstand, jedem Mann, der den Mut aufbringt, sie anzusprechen, zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Single-Plattformen, wenigstens einen netten Satz zurückzuschreiben. Die Fülle von Nachrichten bestärkt ihr Ego, etwas Besonderes zu sein. Eventuell finden sie es sogar unverschämt, wenn ein Mann, der nicht ihrer Kragenweite entspricht, dass er sie antextet. Männer bleiben auf hunderten unbeantworteten Nachrichten zurück. Hoffnung wird zu Hass, Hass wird zu Gewalt, Selbstverletzung, Fremdverletzung, Männer verbittern. Wir Kerle sind grundsätzlich zu brav und zu lieb und zu treu und zu nett. Nicht schön genug und nicht reich genug und vielleicht auch nicht groß genug oder nicht breit genug. Es ist ja nie genug. Frauen verlieben sich in die Suche nach dem perfekten Match, was eine Illusion ist, da Nähe oder gar Liebe durch Nähe erst entsteht. Liebe ist ein Marathon und kein 100-Meter-Lauf. Wenn man nur noch verliebt ist und immer wieder einen neuen Kick benötigt, ist man nichts weiter als ein Drogensüchtiger auf Entzug. Und das, was man eigentlich möchte, ist der Typ Mann oder besser gesagt das, was Frau möchte, der einerseits mit einem Sissy-Filme schaut, andererseits aber aufgepumpt mit großer Klappe den Meckes markiert. Natürlich ist da zu 99% Schein, weil unser Meckes entweder in Liebe ist Bettwäsche, bei Muttern wedert noch schläft im Kinderzimmer und der Dreier geleast oder geklaut ist. Oder sein aufgebrezeltes, aufgepumptes Gehabe nicht eines Gentlemans würdig, sondern nur ein Arschloch, der fremd geht und Frauen zuweilen schlägt. Die traurige Erkenntnis, die Frau von Welt wählt den Schläger mit Knastträne und Fremdgehergehen und nicht den Sissy-Filmgucker. Beides ist in einem Kerl vereint, fast unmöglich. Man lernt ja, was man will, von den Allerbesten. Sommerhaus der Stars, Love Island, Dschungelcamp. Oder wie diese antisoziale Menschenexperimentsmischpoke sonst noch so heißt. Murat macht was mit Import-Export oder von mir aus auch der kleine Kevin und hat früher seinen Klassenkameraden die Jacke abgerippt. Nice boy. Botox, Filler, 6 cm Schminke, Fingernägel, mit denen man Vampire kreuzigen könnte. Strasssteinchen, Regenbogenfarben und der Gefahr, blind dabei zu werden. Falsche Hintern, falsche Zähne, falsche Haare, falsche Wimpern, falsches Lächeln und dieses degenerierte Duckface aka Kussmund in eine bescheuerte Handykamera reinuriniert. Jeder will einzigartig sein. Alle sehen aus wie eine nordkoreanische Klonarmee. Man nutzt glossy Snapchat-Filter, schönt eigene Maße, das eigene Leben wird zu einer Tragödie wie bei den Kardashians. Wobei niemand weiß, wie es Menschen geht, die ihr eigenes Leben an die Öffentlichkeit verkaufen. Der Preis des Ruhms, anstatt zu merken, dass hier nur eine geschönte, gefakte Realität gezeigt wird, glaubt man leutselig, da wäre es 24 Stunden, 7 Tage genauso wie in einem Hollywood-Liebesfilm. Da nur dies gezeigt wird, was Kohle bringt und Einschaltquote. Klassische Vorbilder, Dichter, Denker, Philosophen, Maler, Erfinder werden ersetzt durch Menschen mit Knasterfahrung, Schläger, antisoziales Verhalten wird legitimiert, weil die Presse diese Anti-Menschen als Vorbilder produziert. Schimpfwörter ersetzen den Knigge. Man schaut Sendungen, die keinerlei Werte mehr vermitteln. Bildung, bildungsfern, tiefe, aufrichtige Gefühle. Dokumentationen sind öde, spröde. Dauern übrigens auch zu lange. Die Aufmerksamkeit reicht für ein TikTok-Reel. Und noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Eins, eins, eins. Noch eins. Noch eins. Noch eins. Schau mal die Katze, wie die auf den Hund kommt. Und wie der tanzen kann. Und wie witzig das pianospielende Meerschweinchen erst ist. Stundenlang flutet man das Hirn, bis man selbst wie auf Crack nur noch durchs Leben rennt. Alles muss geiler, schöner, geiziger, unfassbar toll sein. und es darf nicht länger als 30 Sekunden dauern. Ein Reklamheft als Coitus Interruptus. Eine echte Umarmung wird durch ein virtuelles Emojicon ersetzt. Eine eingehaltene Verabredung wird durch Absagen ohne Absagen ersetzt. Gaslighting. Ghosting. Es ist so einfach, Menschen zu ersetzen, wenn man es nur digital und nicht persönlich machen muss. Abwarten. Durchs Leben hetzen. Noch nie gab es einen höheren Stand an Krebs, Autoimmunerkrankungen, suizidalen Kindern, Magersucht, Depressionen. Aber wir denken gar nicht daran, innezuhalten und diese Situation zu hinterfragen, unsere Lebensumstände. Es existiert auch kein Zwischenton mehr. Du bist drin oder du bist raus. Du bist toll oder du bist scheiße. Und das Allerblamabelste ist, man hat sich schon so sehr daran gewöhnt, mit Menschen wie mit Ware umzugehen, dass man jegliches Bewusstsein für den anderen verlor. Zurückbleiben zerstörte, demoralisierte Menschen, Männer mit tiefem Hass und Groll aufs Leben, aber nicht auf die Dinge, die erst die Ursache waren, sondern immer nur auf den zurückgebliebenen Kollateralschaden, auf die Wirkung. Neue Liebe, alter Schmerz wird in sozialen Netzwerken geteilt. Seht her, wie glücklich ich bin. Ich bin in einer Partnerschaft mit Mr. X. Probleme landen nicht beim Partner, um sie zu lösen. Nein, man bespricht dies wie selbstverständlich mit Arbeitskollegen oder Freunden oder Wildfremden, deren natürlich zustimmen, da bekanntlich niemand die andere Seite der Beziehungsmedaille kennt. Handysucht, Sexsucht, Spielsucht, Kaufsucht, soziale Netzwerksucht. Sollen uns ablenken von der Lehre des Lebens, die wir selbst zu verantworten haben, da wir unser Handeln weder hinterfragen, noch was dies mit Menschen macht, die uns zugewandt sind, uns wertschätzen, uns lieben, uns trösten. In den Momenten, wo wir sie am dringendsten bräuchten, nein, wird der Kerl auf einmal ein Problem auf jeder Partnerseite warten. Hunderttausende lechzende, notgeile Kerle auf den nächsten Schuss vergifteter Schmetterlinge. Wie ein Hamster am Rad spielen wir dieses Spiel immer und 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 immer wieder. Wir wollen alles in übervollem Maße, Spaß, Sex, Geld, Freiheit, Glück. Und wir sind Hauptdarsteller und Bösewicht im eigenen Kleid. Wir infantilisieren das Leben, blenden aus, was uns nicht gefällt, widmen uns nur den Dingen, die wie Hähnchen herabregnen. Jetzt, sofort, immer und überall. Am Ende fühlen wir uns übervoll an nichts und menschenleer auf der Suche nach Glück. Was wir schon hatten damals, in einer namenlosen Straße, am Rande unseres belanglosen Lebens, da alles Digitale nur ein Wimpernschlag ist, der von der nächsten Generation digitaler Protagonisten schöner, erfolgreicher und gefakter Lebensläufe ersetzt wird. Ihr seid nur eine Zahl, ihr seid nur eins oder ihr seid null. Wir liefen 100.000 100-Meter-Läufe und sahen immer die gleiche Strecke, nur in anderem Kleid. Immer ein Neustart und kamen nie dort an, wo wir eigentlich hinwollen. Jeder träumt vom Glück und der Liebe. Jedoch ist keiner bereit, diese steinigen Täler und Berge zu überqueren. Entweder verharren wir bei offenem Käfig im Unglück oder wir suchen und suchen und suchen, obwohl wir am Ende kein Stück von der Stelle kamen. Beides ist übrigens der Kehrwert des anderen. Beides ist besetzt mit Angst und Angst ist die größte Wirkungskraft, das muss ich euch nicht sagen. Das eigene Leben nie gelebt zu haben, das kennt ihr. Sondern nur das der anderen, die ihr Vorbilder nennt. Und ganz ehrlich, liebe Zuhörer, falls ihr jetzt denkt, ich halte mich für was ganz Besonderes und für besonders schlau. Nee, ganz und gar nicht, bin ich nicht. Ich bin nur ein großer Junge, der diese Welt einfach nicht mehr versteht. Nicht im Ansatz. Und das ist der Grund, warum es diesen Podcast gibt. Und dieser Podcast ist diesem Thema gewidmet.
Herzlich willkommen zum 36. Strammtisch. Mein Name ist Nicole. Ich bin eine Frau. Und ich verstehe Frauen nicht. Hallo Jill.
Hallo Nicole. Ihr wisst ja, dass ich gar nicht lachen, weil mir gar nicht zum Lachen zumute ist. Aber ich sage euch warum. Ich gerade so ein bisschen lache, weil seitdem ich das alles mache mit Interviews und frei rede, gab es, glaube ich, einmal, dass ich mich in meinem ganzen Leben versprach und dass es gerade Ich wollte Rande sagen, aber ich habe das Wort Rande nicht rausbekommen und musste 3-4 Mal diesen Bereich neu aufzeichnen. Und das war schon irgendwie ziemlich witzig, aber hat auch eine Schweißperle auf meine Stirn gebracht. Ja, Heinecke, wir haben heute ein interessantes Thema. Wir haben heute eine außergewöhnliche Sendung, ne?
Auf jeden Fall. Also das Thema heute betrifft gefühlt 90% der heutigen Frauen, über das Verhalten von Frauen und was dies mit Männern macht. Du hast es in deiner Kolumne ja schon auf den Punkt gebracht, aber dies war ja nicht immer so. Nennen wir es so als Überschrift die Evolution der Frau. Jill, wie fing alles an?
Ich
Du hast
möchte,
da als
Entschuldigung.
investigativer Journalist natürlich recherchiert.
Richtig, richtig, bin ich dir ins Wort gefallen. Entschuldigung, mea culpa, mea maxima culpa. Der Punkt ist, dass ich vor langer Zeit mich mit der Thematik beschäftigte, weil ich die Geschlechterfrage spannend fand. Als ich jung war, habe ich gedacht, ich verstehe Frauen. Mit 25 habe ich mich sogar als Frauenversteher bezeichnet. Das war die Arroganz der Jugend. Ja, ich habe mittlerweile festgestellt, dass mir die Komplexität einer Frau nie, dass ich die nie verstehen werde und die Handlungsstränge verstehe, intellektuell und auch genetisch, aber in der Umsetzung nicht. Bei der Umsetzung bin ich in dem Moment ja einfach nur der Jill, der Stammtisch, und ich bin da nicht der Profiler. Ja? Ich fange jetzt also einfach mal an. Wir haben das in eigentlich 3, ich würde aber sagen in 4 Teile aufgeteilt. Der erste Teil war die Kolumne. Der zweite Teil jetzt ist einfach so ein bisschen die evolutionäre Geschichte. Und der dritte Teil ist ein bisschen, wie hat sich das heutzutage entwickelt? Wie sehen wir das heute? Was für Probleme haben wir? Und der vierte Teil, glaube ich, für die meisten der spannendste Teil. Ich kann jetzt keine Timestamps machen. Das geht jetzt nicht, dass ihr da hingehen könnt, wenn euch nur das interessiert. Der vierte Teil, da wird Klartext geredet. Da bringe ich Beispiele. Und da sind Beispiele dabei, die Niki bestätigen kann, weil sie dabei
oh,
war.
Ja.
Weil sie dabei
Ja.
war. Das ist noch der nächste Punkt, okay? Also fangen wir an. Ich habe mir tatsächlich zum ersten Mal Notizen gemacht, was ich üblicherweise nicht mache. Und ja, also fangen wir einfach mal an. Also am Anfang war das Wort. Wir werden auch nicht bei Adam und Eva anfangen. Wir fangen eigentlich an in der Neandertalerzeit. Also wir fangen der Zeit an vor 300.000 Jahren, wo sich die Menschen gebildet haben, wo Interaktionen da waren. Und wir sehen, das nennt man Evolutionspsychologie. Und wenn man die Evolutionspsychologie ansieht, ist es ganz spannend, dass sich bis zur heutigen Zeit fast gar nichts verändert hat. Frauen haben immer noch das gleiche Verhalten. Es geht nicht um die Sozialisierung durch die Gesellschaft, es geht um die Genetik. Die Genetik einer Frau, die Genetik eines Mannes. Es hat sich nicht viel verändert, ja. Der Frau kann man heutzutage ja auch sagen, oder?
Ja, natürlich,
also der,
ja.
Der, also der Frau, obwohl in manchen Zusammenhängen wird es ja auch stimmen. Also bei Frauen ist es so, dass sie gewisse Stärken haben und Männer haben gewisse Stärken. Ja, die sind evolutionär uns gegeben, weil wir unterschiedliche Rollen in einem sozialen Gefüge haben, in einer sozialen Gruppe. Ja, der Anfang, wenn man sich Männer und Frauen, fangen wir bei der Neandertalzeit, ansieht, war, dass Frauen, und das haben wir immer noch, für das soziale Gefüge eines Dorfes zuständig waren. Warum ist das so? Warum haben Frauen Kinder erzogen? Gut, sie haben, mussten sie auch bekommen. Und Frauen, warum waren Frauen Bärensammler? Also waren, weil Männer in der sozialen Interaktion erstmal ganz selten reden. Die meisten Männer, ist abhängig davon, ob ich viel Testosteron oder wenig habe, viel Östrogen oder wenig habe, ja. Es hängt immer mit den Hormonen zusammen. Aber Männer sind dafür nicht gemacht. Männer sind keine kommunikativen Wesen. Männer sind Personen, die eine ganz klare Sprache sprechen. Ich nehme mal kurz das Beispiel. Wenn man einer Frau was sagt, wo sie hinfahren soll zum Beispiel, wo ist der nächste, was weiß ich, wo ist der nächste Obi, dann ist es besser, wenn man ihr sagt, an der nächsten Ecke ist ein Friseurgeschäft und da biegst du rechts ab und dann fährst du geradeaus und links ist eine Eisdiele. Frauen sind visualisierte Wesen. Männer brauchen das nicht. Wir brauchen nur klare Anweisungen. Rechts, links, geradeaus, rechts, links, 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 rechts. Das reicht uns völlig. Warum ist das so? Zur Neandertaler Zeit war es so, dass Frauen die Interaktion hatten mit den Kindern, das heißt, sie mussten das soziale Gefüge des Dorfes zusammenhalten. Sie haben die Kinder erzogen und sie sind Beeren sammeln gegangen im Wald. Da mussten sie sich merken, wo man die Beeren findet. Der Mann war instinktgepolt. Da war irgendwo der Säbelzahntiger und er musste ihn spüren. Er musste ihn sehen. Er musste schauen, wo ist das Gras. Er musste mit Adrenalin und mit einem starken Körper auf das Tier und das, die Beute fangen und die Beute ins Dorf bringen. Ja, das ist die evolutionäre Funktion des Mannes damals gewesen. Und deshalb gab es Adrenalin. Der Grund, warum heutzutage immer noch Adrenalin in unserem Körper ist, in Situationen, wo wir es gar nicht brauchen, zeigt, dass die Evolution immer noch funktioniert. Niemand von uns ist in einem Büro gefangen. Adrenalin hat nur die Funktion, dass wir schnell auf gefährliche Dinge reagieren und flüchten. Und zwar so flüchten, dass der ganze Körper so unter Strom steht, dass wir über ein Maß, was wir sonst nicht erreichen, dies schaffen. Das bringt uns aber nichts, wenn wir im Büro sitzen und gerade gemobbt werden oder gerade Stress mit irgendwas haben. Ja, da sieht man, dass diese Evolution, dass das in uns, dass die Hormone, dass die ganzen Neurotransmitter immer noch vorhanden sind. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sehen wir bei Frauen immer noch heutzutage das gleiche Verhalten. Wir suchen einen starken Mann, der uns beschützt und wir suchen eine Frau, die sozusagen auch das ganze System zusammenhält und wenn man nach Hause kommt, dass man ein bisschen Ruhe hat, ein bisschen Frieden hat und dass man eventuell tatsächlich mal was gekocht bekommt. Dazu möchte ich noch ein Beispiel.
Kann ich bestätigen.
Ja, dazu möchte ich
auch
noch.
Also soeben sagt, ja, red natürlich.
Sag bitte.
Ja. Eben, also das kann ich bestätigen. Ich fühlte mich jetzt gerade sehr, sehr ertappt, wo du sagtest, Frauen fragen halt eben, was ist in der Nähe? Ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, was ist in der Nähe? Ist da eine Kirche? Ist da ein Kiosk? Ist da ein, wie du schon sagtest, das stimmt. Also wenn ich mit einem Mann oder mit dir halt eben Auto fahre, halt eben, du weißt genau, wo du lang musst.
Ja, das ist ganz interessant. Wir hatten das schon mehrfach. Also bei mir ist es so, dass ich Führerschein habe, aber ich habe keinen Wagen, aber ich hatte immer schon ein inneres GPS. Das heißt, ich habe immer schon ein Gefühl, wo Norden, Süden, Osten, Westen ist. Und das hatten wir schon mal. Und Niki sagt, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt bin. Und ich weiß immer, wo ich bin. Ich habe immer eine Orientierung. Ich kann das jetzt nicht erklären. Ich weiß jetzt nicht, also ich gehe nicht nach dem Himmel, sondern ich habe ein Gefühl für die Umgebung. Ich scanne die Umgebung und weiß, wo wir lang müssen, um wieder irgendwo hinzukommen. Ja. So einen natürlichen Orientierungssinn. Dann möchte ich noch zwei Beispiele anbringen, die das noch mal ein bisschen näher bringen. Ich habe letztens eine aktuelle Statistik gelesen, da haben die Millionen von Daten ausgewertet, von Frauen und von Männern, so Metadaten, natürlich anonymisiert, weil was willst du mit Milliarden oder Millionen von Daten? Oder waren es sogar Milliarden? Dann hat man herausgefunden, also welche Begriffe Frauen zum Beispiel in der Erotik suchen. Und da hat man herausgefunden, dass Männer, gut, was ich jetzt wusste, Männer sind visuelle Wesen. Also uns Männern reicht für 5-10 Minuten, den meisten, wie gesagt, wir gehen von der Majorität aus, der Mehrheit. Den reicht ein Porno, irgendwas, irgendeine Thematik. Der eine hat Präferenzen, der nächste nicht. Ja, der schaut sich den 5 oder 10 Minuten an, dann ist gut. Frauen sind Menschen, die denken wollen. Frauen sind Menschen, die lesen wollen. Denen macht es Spaß, erotische Literatur zu lesen. Ja, sie möchten den Charakter in dem Buch so für sich selber visualisieren, wie sie es als attraktiv finden und wollen nicht, dass ihnen etwas vorgesetzt wird.
Korrekt. Wieder ertappt. Ich habe so einige Bücher im Regal.
Ja. Ja, ich habe nur Sachbücher im Regal. Und dann noch ein Beispiel wollte ich bringen, was ich glaube, der ein oder andere, also vielleicht nicht weiß als Mann, aber als Frau, weiß man das, wenn man sich selber hinterfragt. Es ist ja so ein Klassiker, man ist in einer Paarbeziehung und man will abends weggehen, was weiß ich, zu einer Einladung und essen. Und dann sagt die Holde, sagt dann, hör mal du, was soll ich denn anziehen? Das ist so ein klassischer Spruch, den Frauen bringen. Und das führt dazu, dass eigentlich grundsätzlich, also ich kann jetzt wieder nur für mich sprechen, das sind Sätze, die bei mir so wirken, als ob jemand mit mir in Mandarin spricht. Weil ich mir denke, ja, mir egal. Ja, du wirst das schon wissen, was du jetzt anziehst. Das ist, warum lachst du? Du wirst jetzt schon wissen, was du anziehst. Und du hast, Frauen haben, würde ich sagen, in 98% der Fälle einen besseren Modegeschmack als Männer. Ja, also du wirst schon wissen, was du anziehst, passend zu dem Anlass. So, ne? Und ich mache mir überhaupt gar keinen Kopf darum, weil ich habe keine Lust zu sagen, zieh das und das an. So, jetzt gibt es aber genug Männer, die fühlen sich tatsächlich angesprochen. Frau, wenn eine Frau sagt, meine lieben Männer, was soll ich anziehen? Einfach Klappe halten. Weil der Punkt ist, sie weiß vor der Frage genau, was sie anziehen möchte. Sie weiß es. Du hast jetzt die Möglichkeit, Glück zu haben, also das Zweierschiff zu treffen. Also die Dame denkt, ich ziehe das kleine Schwarze an. Und du sagst, hör mal, das kleine Schwarze. Und dann sagt sie, ja, schön. Und du denkst als Mann, wow, sie zieht für mich das kleine Schwarze an. Sie achtet auf mich. Bullshit, Männer. Bullshit. Die wusste vorher schon, dass sie das anzieht. Und dann gibt es diese klassische Kommunikation. Der Mann sagt, zieh das kleine Schwarze an. Und sie sagt, nö, ich zieh das Grüne an. Und der Mann sagt, warum fragst du mich? Warum fragst du mich, wenn du überhaupt gar nicht das machst, was ich mache? Es ist ein interaktives, soziales Spiel zwischen Mann und Frau. Wir Männer kommunizieren direkt. Ja, also ich sage jetzt nicht das böse Wort, aber Dremel. Ja, und Frau weiß sofort, was los ist. Und Frauen, weiß ich nicht, vielleicht ziehen sich was Schönes an oder stehen in der Tür oder machen einen Blick. Ja, das ist halt, es ist meistens immer etwas verspielter, etwas, naja, etwas opulenter und Männer sind da eigentlich sehr klar in der Kommunikation. Das waren ein paar Punkte, die ich euch noch auf den Weg geben wollte. Und jetzt kommen wir, also erstmal zwei Grüße. Den einen Gruß an André. Dein Wunsch war, habe ich gehört, dass die Sendung länger geht. Ich glaube, sie geht länger. Der zweite Gruß geht raus, und zwar, da freue ich mich sehr an den Tom. Der Tom ist ein liebgewordener Mensch in meinem Leben geworden. Wir haben schon zwei Sendungen mit ihm produziert. Der baut gerade in Kneißna am Westkap ein deutsches Dorf auf. Das ist ein riesiges Projekt. Und der hat sich eben gemeldet. Der hat sich eben gemeldet. Und gestern war nicht so ein guter Tag für mich. Und er hat geschrieben, wie geht's dir denn? Ne? Was machst du denn? Bist du jetzt in Urlaub? Weil der mich schon eingeladen hat zu sich. Und er hat den letzten Stammtisch auch gehört mit Thomas Rommelt und sagte, also ein Mann, der sich um einen Mann kümmert. Tom, ich danke dir. Ja. So, jetzt fangen wir an. Jetzt ist eigentlich der zweite Teil. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen sukzessive über die Geschichte, die ich eben kurz erwähnt habe, mit ein paar Beispielen, weiter in der Geschichte der Moderne, des Feminismus, mag ich nicht so gern sagen, sagen wir einfach der Emanzipation, die absolut wichtig war. So, bevor wir eine, sag ich mal, eine Entwicklung hatten, dass Frauen was zu sagen hatten, war das klassische Muster, was wir alle kannten, war, dass Bauer Müller oder Bauer Meier oder wer auch immer, der hatte eine Elfriede, das war die Tochter. Und der wollte die mit Karl von Bauer Müller, Meier verheiraten, damit die Höfe größer wurden. Ne? Der eine hat vielleicht Hühner angebaut, der nächste hat Rind angebaut, der eine hat Weizen angebaut, der nächste hat das angebaut. So, der Sinn dahinter war immer nur, dass natürlich, weil Armut immer ein Thema war, dass man sozusagen eine Sicherheit hat für die nächste Generation. Es spielte keine Rolle, ob man den Winfried jetzt optisch toll fand, die Frau musste den nehmen. Ja, eventuell musste noch eine Apanage gezahlt werden. Vielleicht zwei Ziegen, drei Regenbogen einhören oder was auch immer. Ja, also das eigentlich war das, bevor wir die Romantik hatten. Ja, also bevor die Romantik in unser Leben kam. Ja, es war einfach zielgerichtet und es hatte nichts mit Liebe zu tun. Natürlich kann sich daraus Liebe ergeben. Und das ist das, was ich im Podcast, meine Lieben, gesagt habe, eben in der Kolumne. Ja, Liebe ist eine Strecke, die nichts mit dem Anfang zu tun hat. Deshalb gibt es Menschen, die sich nicht verlieben in jemanden, aber dann irgendwann das Liebe entsteht. Verliebt sein ist keine Grundlage von Liebe. Im Gegenteil, verliebt sein kann das sein, dass man nach kurzer Zeit auf einmal entliebt ist, weil es einfach, weil wir mit Hormonen geflutet werden, wir werden verblödet, wenn wir dauernd verliebt werden. Und das ist wissenschaftlich erwiesen, wenn du dauernd verliebt bist, bist du degeneriert. Ja, dann kannst du nur noch eine Schraube in eine Mutter in eine Schraube drehen, ja. Das ist einfach so, ne? Weil wir dann ja nicht vernünftig reagieren. Ja, da könnten wir jetzt einen von den Hells Angels haben und die Mutti sagt, hör mal, der ist von den Hells Angels. Und dann sagt die Tochter, ja, aber der ist doch so süß, ja. Also das ist halt, wir funktionieren einfach total dann nicht normal. Das heißt, Liebe ist ein ganz lange, es ist ein Marathon, sagen wir mal, ja. So. Dann kam die Romantik. Die Romantik, die Zeit der Romantik war Anfang des 19. Jahrhunderts, was heißt, Ende des 18. Jahrhunderts, also das heißt 1798 bis 1835, die war relativ kurz, diese Romantik. Und in dieser Zeit der Romantik hat sich eine Vorstellung entwickelt, dass es nicht mehr darum geht, dass ne, Bauer Josef mit Bauer Müller, Tochter und Mütter mit Töchtern und Söhne mit Müttern und Söhne mit Töchtern verheiratet, sondern man wollte lieben, man wollte verliebt sein, man schrieb Liebesbriefe. Die Liebe hat auf einmal einen ganz großen Einfluss gehabt. Man wollte nicht mehr von außen gelenkt werden, wie es in vielen Religionen mittlerweile immer noch ist, oder in Sekten oder in Kulten, sondern man wollte autonom frei entscheiden, dass ich jemanden heiraten kann. Natürlich hat das nicht immer so funktioniert oder denjenigen lieben kann, aber die Romantik hat dafür gesorgt, dass wir sagten, nee, ich möchte mehr Autonomie, ich möchte mehr Selbstständigkeit, ich möchte selber entscheiden. Dann kam der ganz wichtige nächste Schritt. Über die Entstehungsgeschichte kann man diskutieren, aber wir machen jetzt keinen investigativen Journalismus. Und zwar Anfang des 20. Jahrhunderts, damit meint das 1900 noch was, gab es eine Frauenbewegung und die Frauenbewegung, die hießen Suffragetten oder Suffragé oder Suffragette. Und diese Frauenbewegung, die wollte nicht mehr vom Mann dominiert werden. Aber ich glaube, Niki, du hast dazu auch was aufgeschrieben.
Ja, oder? Genau. Ich habe nämlich dabei herausgefunden, dass die erste, die Emmeline Pankhurst war. Die war feministische Theoretikerin und Suffragette. Ich nenne es Suffragette, es hört sich irgendwie auch schön an. Also bereits im Alter von 14 Jahren war sie halt eben da schon auf dem Vormarsch. Und tatsächlich 1910 marschierten dann 300 Suffragetten unter ihrer Führung zum Parlament. Und aufgrund halt eben dieser ausgeübten Gewalt dann von der Polizei wurde dieser Tag als Schwarzer Freitag bekannt. Ja, 3 Wochen, aber erst nach ihrem Tod, also 1928, da trat in Großbritannien das allgemeine Wahlrecht für Frauen in Kraft. Also sie war dafür halt eben, Wahlrecht halt eben, dass auch Frauen wählen dürfen.
Okay, danke. Ja, und dazu möchte ich nochmal was sagen, dass mitten in der Sendung, ja, ich werde heute Klarnamen nennen, okay? Aber nur dann, wenn ich weiß, dass es keine Verquickung zu denen gibt, die es hören. Falls jemand sich wiedererkennen sollte, wird er sich alleine für sich wiedererkennen. Falls das Konsequenzen für die Person haben sollte, mit mir, ja, dann ist es wirklich hervorragend, weil ich klar reden werde und ich habe die Schnauze voll. Das ist der Grund, warum wir das hier machen. Das ist bei mir kein Scam, was ich schrieb. Es ist nicht, dass ich irgendwas anteaser, was ich nicht halte, aber es kommt im letzten Teil. Im letzten Teil rede ich Klartext. Im letzten Teil erfahrt ihr Dinge aus meinem Leben, die so abscheulich waren, die so grundgütig fies waren, was passiert ist. Wenn das umgekehrt passiert, wenn das ein Mann gemacht hätte, dann hätte es fast aufschreiende Zeitung geben können, okay? Da kommen wir aber später noch zu. Danke dafür. Ich möchte es kurz noch ergänzen. Diese Begegnung oder diese Entwicklung der Suffragetten, also sowieso Wahlrecht und wir müssen darüber überhaupt gar nicht diskutieren. Als ich 10 Jahre alt war, wollte ich nur noch mal sagen, habe ich nicht verstanden, warum Hausfrauen kein Geld bekommen. Ganz ehrlich, ich habe nicht verstanden, warum Hausfrauen nicht anerkannt wurden von ihren Männern. Ich habe nicht verstanden, warum mein Vater meine Mutter so behandelt hat, als ob sie keinen Job hätte. Dabei hat sie auch noch halbtags gearbeitet und mich erzogen und ne, für meinen Vater, ne, wenn er von der Arbeit kam. Ich habe das nie verstanden. Ich war immer pro Frau, mein ganzes Leben. Deswegen hat mich der Skandal um Lindemann auch sehr schockiert. was auch im Raum steht, aber das hat mich halt sehr schockiert. Und ich war immer pro Frauen, absolut Wahlrecht, was für Diskussionen, gleiches Gehalt für Frauen, was für Diskussionen, das ist in meiner Welt selbstverständlich. Okay, ich möchte aber noch was zu den Suffragetten sagen. Und zwar hat man die Macht der Suffragetten festgestellt und zur damaligen Zeit gab es Spin-Doktoren, nennt man die. Man könnte auch sagen Public Relation Manager, Menschen, die öffentliche Meinung machen, ja, also eigentlich heutzutage, was man heutzutage als Jurist bezeichnet, würde ich fast sagen, ja. Und einer der Führenden war neben Gustave Le Bon, war Edward Bernays. Und Edward Bernays hat etwas gemacht, was ganz geschickt war. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die Männer zurück, es war kein Geld da. Und Männer, auf einmal, was hatten die? Keinen Bock mehr zu rauchen. Sie hatten keine Lust mehr zu rauchen. Die Tabakindustrie ging weit zurück und die haben sich gefragt, was machen wir jetzt? Und dann haben die gesagt, hey, Bernays, sag mal, was können wir denn da machen? Und da hat Edward Bernays was ganz Geschicktes gemacht, ja. Und zwar hat er während einer Parade mehrere Suffragetten, angebliche Suffragetten, gekauft mit Geld. Ja, weil für Frauen war Rauchen verpönt, ja. Also hat Frauen Geld gegeben. Diese Frauen sind bei dieser Parade als Skandal mit Zigarette rumgelaufen, haben geraucht und das ging in die Geschichte ein als Fackel der Freiheit. Also die Zigarette war jetzt ein Teil der Emanzipation, ein Teil der Trennung zwischen Mann und Frau. Wenn die Frau geraucht hat, ist es halt ein Zeichen dafür, wie emanzipiert man ist. Und tatsächlich hat es funktioniert. Frauen haben angefangen zu rauchen und die Tabakindustrie war ziemlich froh. Jetzt kommen wir zum Postfeminismus, oder ich würde jetzt sagen, das andere ist ja auch Postfeminismus. Jetzt kommen wir zum Postfeminismus und das ist die Zeit, die wir alle noch, Niki und ich auch selbst erlebt haben. Das ist die Zeit von Alles Schwarzer und der Zeitung Emma. Ich möchte dazu eine kleine Hintergrundgeschichte erzählen, die nicht jeder weiß. Als investigativer Journalist forscht man natürlich, aber das ist jetzt eine Information, die ist jetzt nicht besonders investigativ, aber ich möchte erzählen, was passiert ist, bevor Eva Herrmann sagen. Und das ist gut, Alles Schwarzer, Eva Herrmann. Bevor Alles Schwarzer so feministisch wurde, oder sagen wir so, ja, so einen starken Feminismus hatte und sie eher wie so eine, wie eine Lesbe aufgetreten ist, könnte man ja fast sagen. Oder ja, ist sie nicht lesbisch? Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber das war sie nicht immer. Das war sie nicht immer. Und zwar, bevor sie sich so eingesetzt hat, war sie in einen Franzosen verliebt. Und sie war wahnsinnig verliebt. Und er war ihre große Liebe. Und was hat dieser Franzose gemacht? Er hat ihr das Herz gebrochen. Und nachdem das passiert ist, nach dieser großen Liebe, könnte man jetzt annehmen, dass sie ein wenig verbittert war und dann diese Frauenbewegung gegründet hat, die aus der heutigen Perspektive, muss ich ganz ehrlich sagen, ja wirklich feministisch oder sagen wir mal emanzipatorisch war. Weil das, was ich heutzutage als Frauenbewegung habe, naja gut, also das hat ja nichts mehr damit zu tun. Also man war verschlossen, man war, naja, eher maskulin vom Typ her. Man hat sich sehr eingesetzt. Wolltest du was sagen, Nicole, zum Thema?
Musste mich einfach nur mal räuspern.
Immer ein Getränk daneben stehen. Wie ich, das gute Wasser. Okay, also das war der Feminismus, mit dem wir groß geworden sind. Das ist das auch, was sehr militant, fand ich, so habe ich es damals wahrgenommen, sehr militant war. Aber ich fand, es war passend zur Optik. Also ich fand das Auftreten von der Emma und von Alles Schwarzer, da gab es ja noch das Thema, war das nicht Paragraph 218, also Schwangerschaft oder so, dass man halt
Schwangerschaftsabbruch halt eben, Recht auf Schwangerschaftsabbruch und halt eben und plädierte halt eben auch sehr für die freie Sexualität.
Ja, ja, genau, aber gerade dieser Schwangerschaftsabbruch war ja damals ein Tabu und ganz ehrlich, also ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel, heutzutage, was ja heutzutage dauernd passiert, gehst du über die Straße, wirst abends von irgendeinem Typen vergewaltigt und dann kommt ein Kind, was ist das für eine Frage? Was ist das für eine Frage, dass wir der Frau natürlich genehmigen sollen, dass sie dieses Kind nicht austragen muss, dieses Trauma nochmal erleben muss, ja?
Ja.
So, das ist so ein bisschen, weil ihr seht schon, diese Sendung ist in 4 Minuten vorbei, also die erste Aufzeichnung, und ich versuche es kurz zu machen. Dann kommen wir, würde ich sagen, zur heutigen Zeit. Also ich höre das Wort Feminismus, was Ismus ist. Also nochmal zur Erklärung. Alles, was am Ende also ein Ismus hat, hat nie was Gutes im Sinn. Feminismus, Sozialismus, Kommunismus, Kapitalismus, ja, Terrorismus, Rassismus, Islamismus, weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Das sind radikale Strömungen. Da geht es nicht darum, uns zu vereinen, weil der Sinn ist ja natürlich gleiches Recht für alle, aber wir müssen ja zusammenfinden. Ja. Der Sinn ist ja vielleicht in einer Familie einen Weg finden, Konflikte aushalten, innerhalb der Familie die Konflikte lösen, nicht von außen, sondern aber nicht radikal eine Ansicht zu haben. Ja, radikaler Veganer, radikaler Vegetarier, radikaler Sonnenatmer, radikaler, ich meine, wir müssen doch überhaupt gar nicht darüber reden, dass, also in meiner Welt zum Beispiel, ganz kurz noch Erwähnung, bevor wir dazu kommen, weil das machen wir, glaube ich, in der nächsten Sendung, dass wir dann nochmal kurz diese kleine Überleitung haben. Man muss doch mit mir zum Beispiel gar nicht darüber reden, wenn sich diese Klimakleber, was ich ja, gut, ne, aber wenn die das machen würden, zum Schutze des brasilianischen Regenwaldes, zum Schutze, dass weniger Palmölplantagen entstehen, zum Schutze der Flora und Fauna, zum Schutze, dass wir E-Autos produzieren, die Lithium brauchen, was wir aus dem Grundwasser in der Atacama-Wüste in Chile abbauen und von seltenen Erden und Kobalt, die wir von Kinderarbeit in afrikanischen Minen produzieren. Wenn die das machen würden, ja, zum Schutze der Natur, würde ich mich auch dran kleben. Dann würde ich mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt das nicht natürlich im Flughafen, das finde ich dämlich, aber dann würde ich das auch, weil das wollen wir. Wir müssen doch die Natur schützen. Wir können doch nicht dafür sorgen, dass wir weiter abholzen und alles zerstören für den Konsum des Menschen. Absolut. Ja. Also das ist ja auch diese CO2-Thematik, ja. Wenn wir dafür sorgen, dass wir eine bessere Luft haben, dass die, dass Tiere wieder da sind, die wir sonst nicht haben, ist es denn nicht fantastisch, ja?
Ja, ja, klar. Wälder werden abgeholzt für Windkrafträder. Ne? Das muss einer verstehen, ja.
Ja, und wir wissen alle, dass wir, also sagen wir mal, der meiste Produzent von Sauerstoff sind Krill, also sind kleine, nicht Krill, aber das sind halt kleine Mikroorganismen, die im Wasser leben. Tatsächlich, also 70% unseres Sauerstoffs wird im Wasser hergestellt. Deshalb sind diese Tanker verheerend. Und 20-30% davon ist die Photosynthese, das heißt die Umwandlung von Bäumen von CO2 in Sauerstoff. Ne? Also deswegen brauchen wir Bäume, weil Bäume halt Sauerstoff produzieren in der Umwandlung.
Ja. So, ne?
Also haben wir kein CO2 mehr, sterben alle Bäume. Ja.
Natürlich.
So. Eben. Aber dann kommen wir, dann machen wir jetzt mal kurz einen kleinen Halt. Stramm, dein Podcast für gute Laune. Ja, hallo Freunde des Strammtisches, wir sind wieder da. Wir, das ist die Nicole an meiner Seite.
Hallo.
Und der Jill, ja. Und wir kommen jetzt zum Teil, wie Frauen sich heutzutage eigentlich darstellen und was heutzutage Emanzipation bedeutet. Gehen wir mal vom Narrativ der Presse aus. Also das, was ich wahrnehme, weil ich viel lese oder viel las, grundsätzlich Frauen, Schwule, Lesbische, Pansexuelle, Transsexuelle, insgesamt Queere, LGBTQ, all diese Menschen sind gute Menschen und heterosexuelle Männer sind schlechte Menschen. Ist es das, was du auch wahrnimmst, wie die Presse und Menschen über uns reden?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil es dreht sich nur noch über sämtliche Geschlechter und heterosexuelle Männer sterben aus.
Oder zumindest hat man das Gefühl, dass sie aussterben sollen.
Ja, genau.
Was auch praktisch wäre, weil das wäre ja auch eine Form von Geburtenkontrolle.
Oh ja, das stimmt. Das stimmt wohl, ja.
Also das ist wirklich sehr spannend. Ich ziehe mir den Schuh nicht an. Aber woran kann man das festmachen? Man kann es festmachen, indem man, wie ich, auf vielen verschiedenen Plattformen ist. Twitter ist da sozusagen die Hölle auf Erden. Passiert aber auch bei Facebook weniger. Passiert noch weniger, glaube ich, auf Telegram. Aber Twitter ist so ein bisschen die Vorhölle. Und in anderen sozialen Netzwerken, in Gruppen erlebt man das. Ich sage einfach nur, toxische Maskulinität ist ein klassischer Begriff. Weiße alte Männer ist ein klassischer Begriff. Mansplaining ist ein klassischer Begriff. Also, dass wir Männer natürlich sowieso alles besser wissen als Frauen, das ist ja ein Schwachsinn, ja. Und die ganze MeToo-Debatte, die von Grunde auf eine total gute Debatte ist, ja. Aber der Punkt ist, weder verhinderst du Raptoren mit der MeToo-Debatte, weil Raptoren mächtige Menschen sind, die machen eh, was sie wollen, ja. Noch verhinderst du, dass nämlich die Frauen, was Frauen wollen, ja, genau konträr zur MeToo-Debatte steht. Ich versuche dir jetzt mal ein Beispiel zu geben, was ich unter Emanzipation verstehe. Okay? Mhm. Und dann kannst du mir sagen, ob du das ähnlich siehst, wie du es anders siehst. Wir hatten jetzt nicht darüber geredet, okay? Ja. Also, ich sag dir mal, was ich für eine starke Frau halte, okay? Also ich werde es aufzählen, dann kannst du was dazu sagen. Also eine Frau, die im Berufsleben gefestigt ist, kann in meinem Leben super gerne auch viel schlauer als ich sein, kann mir Dinge beibringen, die ich nicht weiß, ist gestanden, muss sich nicht beweisen, muss abends nicht weggehen, um Lovebombing zu bekommen oder um sich Lobis abzuholen, wie toll sie ist. Ja, sie redet Anna nicht nach dem Mund. Sie hat eine klare Meinung und vertritt ihre klare Meinung auch. Sie steht zu ihren Äußerungen, sie steht zu ihrem Handeln und zu ihren Dingen und sie gibt die nicht auf, weil eine Majorität oder eine Mehrheit sagt, du sollst aber das denken, du sollst das denken. Eine Frau, die total Gleichberechtigung möchte, indem dass sie sagt, nee, eine Quote will ich gar nicht, weil eine Quote ist keine Gleichberechtigung. Eine Quote, da fördert man dumme Menschen, anstatt schlaue zu nehmen. Geschlecht ist ja völlig egal, ja. Sondern ich möchte durch Erfolg brillieren. Ich möchte der Beste an der Stelle sein. Und natürlich für den gleichen Job, dass man das gleiche Geld verdient. Was für ein Blödsinn, dass Frauen weniger verdienen, ja. Also Equal Payment zum Beispiel als Beispiel, ja, dass man sich nicht von Männern aushalten lassen muss, sondern dass man sagt, hey, ich verdiene mein eigenes Geld und natürlich, wenn man einen Partner hat, der viel mehr verdient, warum soll der einen nicht betüddeln und soll einem nicht schöne Dinge kaufen, wenn er genug Geld hat, darum geht's gar nicht, aber trotzdem gibt man was zurück, in welcher Form auch immer und wenn man auf einer ähnlichen sozialökonomischen Stufe ist, dann teilt man das, der eine gibt dem was, der nächste gibt dem was, das heißt, man kann aber trotzdem Frau sein, man kann sich trotzdem auch mal fallen lassen, aber auch der Mann kann sich fallen lassen. Eine Frau kann auch mal einen Mann in den Arm nehmen, was tatsächlich in meinem Leben in einer Beziehung noch nie passiert ist. Also ich bin noch nie in den Arm genommen worden von einer Frau in Beziehung. Und also das alles würde ich sagen, das ist in meiner Welt eine gestandene Frau, die keine Luftschlösser baut, die weiß, wo sie steht und die ein klares Ziel vor Augen hat ihres Lebens und sich vom Weg nicht wegen neuen kleinen Einflüssen sich verändert. Das ist so meine Vorstellung.
Und das ist eine sehr gute Vorstellung. Nur leider gibt es davon zu wenige. Das ist wirklich, also ich bin da ganz bei dir. Eine Beziehung ist tatsächlich ein Geben und ein Nehmen auf gleicher Augenhöhe. Dass, wenn es schwierig wird, man halt eben Probleme löst und nicht halt sofort ist Feierabend und der Nächste kommt. Leider sehe ich ja in meinem Umfeld halt eben, dass Frauen nur auf der Suche sind halt eben nach höher, höher, höher oder nur Probleme. Das ist kaum noch auszuhalten. Also ich bin da wirklich ganz, ganz bei dir. Absolut.
Und das Interessante ist, ich hatte ja einen Text geschrieben bei Facebook und kein Mann hat den kommentiert zur heutigen Sendung, aber mehrere Frauen haben ihn kommentiert. Und du bist nicht alleine, Niki. Es gibt mehrere Frauen, gestandene Frauen, die ich persönlich auch als gestandene Frauen bezeichne. Ich möchte nicht Namen nennen, weil ich weiß nicht, ob sie es wollen. Und dann würde ich einen vergessen, das wäre auch doof. Aber soweit ich das beurteilen kann, sind das Frauen, die genauso sind, die sich nicht so verhalten, die keine Golddigger sind, wie man das so schön sagt. Ja. Und die sagen, Frauen, mehr Frauen als Männer sagen mir, wir verstehen unsere Artgenossinnen nicht mehr. Wir verstehen nicht mehr, wie die ticken. Wir verstehen nicht mehr, was für überbordende Vorstellungen sie von einem Mann haben. Aber ist es nicht auch so? Ist es nicht auch so? Ich sage immer gerne das Beispiel. Ich habe gesagt, heute erwähne ich es. Auf einer Single-Börse ist es so. Männer, ja, haben ein Vorstellungsgespräch bei Frauen
Ja.
Und Frauen, ja, für Frauen ist es eine Flatrate. Ja, Frauen
Jeden Fall.
bekommen hunderte von Nachrichten von hunderten von Männern, wie ich es erwähnt habe, und Männer bekommen gar keine Nachricht. Ich bringe euch jetzt mal ein Beispiel. Vielleicht kennt mich jetzt nicht jeder und weiß nicht jeder, wie ich aussehe. Dann googelt mal den Stammtisch oder den Gilbert Stramm oder den Jill. Googelt mich mal, dann seht ihr, wie ich aussehe. So, ich bin jetzt 54 Jahre. Das letzte Mal, wo ich auf einer Single-Plattform war, war aus journalistischen Gründen. Ich wollte darüber eine Kolumne schreiben. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich frustriert war. Ich sage euch jetzt mal, wer auf meinem Profil war. Guckt euch die Bilder an. Der mit den langen Haaren, der mit den Zottelhaaren, das bin ich, okay? Die einzigen Frauen, die mich anschrieben auf einer Single-Plattform, waren 65-jährige Hausfrauen. Niemand
Oh,
anders. Das
okay.
ist wahr. 65-jährige Hausfrauen haben mich angeschrieben. Wenn es jetzt wenigstens noch 65-jährige reiche Hausfrauen gewesen wären, ja. Mich haben 65-jährige, keine Frau war jünger als 65. Und das war eine journalistische Recherche. Also was heißt angeschrieben? Quatsch, nicht angeschrieben, sondern angeschrieben hat mich keine. Angeschrieben hat mich keine. Nein, so geliked, so ein
Profil
Herzchen
gucken.
gegeben. Geliked, Entschuldigung, also geliked. Und nee, auf meinem Profil gewesen. Auf, na,
Genau,
noch
Profil
anders,
gucken,
sorry.
genau.
Auf meinem Profil gewesen. Angeschrieben hat mich keine. Bei meinem letzten Besuch hat keine Frau mich angeschrieben. Keine. Und auf dieser Plattform war ich 16 oder 17 Jahre immer wieder mit Abständen. Und am Anfang war das ganz anders. Mich haben viele Frauen angesprochen. Ich hatte witzige Gespräche, auch ein paar Treffen. Ja, also das war wirklich, und das war beim letzten Mal 4, 5 Jahre her, hat mich keine Frau angesprochen. Also wir leben in einer Welt, wo sogar Typen wie ich erstmal ein Bewerbungsgespräch bei einer durchschnittlichen Frau, ja, anfordern. Und dann entscheidet die Frau, ja, aber der Chill, also ein markanteres Gesicht als Mann finde ich schöner. Außerdem hat der graue Haare. Ich möchte lieber, dass der blond gefärbt ist oder der schwatt ist. Außerdem ist er viel zu alt. Kann er nicht 2 Jahre jünger sein oder 3 Jahre jünger? Und beim letzten, ich war wirklich, obwohl es nur journalistisch war, ich war ein bisschen betrübt, muss ich sagen.
Das hat sich aber auch tatsächlich geändert. Also ich war in etwas jüngerer Zeit auch auf solchen Plattformen mal unterwegs und ich habe auch selbst angeschrieben. Wie du schon sagtest, früher wurdest du auch öfters angeschrieben. Frauen wollen angeschrieben werden.
Das ist der Punkt. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, und das war früher nicht so. So, jetzt stellen wir uns mal vor. Wir reden heutzutage von der Emanzipation der Frau. Die Emanzipation der Frau bedeutet, man geht in ein Restaurant, die Frau sagt wie selbstverständlich, na klar, zahle ich für dich. Warum soll ich denn nicht für dich zahlen? Warum soll der Mann denn für mich zahlen? Na klar, gebe ich dir heute ein Getränk aus. Warum nicht? Und die Frau sagt, pass mal auf, du gefällst mir, dich nehme ich. Das nennt man Emanzipation. Das, was heutzutage aber passiert ist, die Frau sagt, okay, ich bin emanzipiert und verdiene mein Geld bei OnlyFans. Also ich ziehe mich aus und das ist Emanzipation. Ich lege meine nackten Brüste auf den, entweihe eine katholische Kirche, nehme meine nackten Brüste, lehne sie auf den Altar einer katholischen Kirche und sage, das ist Emanzipation. Aber für den Mann mal zu zahlen, ist keine Emanzipation. Da hat der Mann schön zu zahlen. Und einen Mann anzusprechen, das ist auch keine Emanzipation. Der Mann soll mich ansprechen. Und ich sage euch, was das ist aus meiner Sicht. Das ist, Frauen nehmen sich das Recht raus, einen bunten Teller zu haben. Und da gibt es ein paar Stücke, ja, also nehmen wir mal Kirchen. Und da gibt es, sagen wir mal, von 50 Kirchen gibt es 7, die sehen fantastisch aus, ja. Morsche, die Kirchen, ja. Und die nehmen sich nur die Schönen. Die nehmen sich ein, die picken sich das raus, was für sie, für ihr Narrativ, für ihre Vorstellung von Emanzipation passt. Ja, wenn man ausgehalten werden will, ist es Emanzipation, der Mann zahlt. Obwohl, das wäre keine Emanzipation, aber da ist es ja dann nicht mehr so wichtig, weil man spart ja Geld. Wir beide kennen Frauen, die gehen oder gingen am Wochenende in die Düsseldorfer Altstadt ohne Geld. Weil sie stolz darauf waren, dass Idioten sie aushalten, ja oder nein?
Wahre Story. Jedes Wochenende, am besten morgens, mittags, abends ein Date. Man braucht zu Hause nicht mehr kochen, man bleibt Single, hat aber Frühstück, Mittagessen und Abendessen plus Getränke.
Wie
Wahre,
eine,
wahre Geschichte.
wie Selbstverständlichkeiten. Ich kenne die Storys ja auch. Wie Selbstverständlichkeiten.
Unfassbar.
Unfassbar. Ich kenne Frauen, die verdienen richtig viel Geld. Für die war das in der Beziehung selbstverständlich, dass der Mann alles bezahlt, weil der verdiente halt genauso viel Geld. Und diese Frauen haben mir dann gesagt, ja, ich wollte ihm ja was kaufen, aber er wollte es nicht. Oder wirklich. Und oder dann kam, na, dann habe ich ihm mal ein bisschen Geld dazu getan, aber es hat er mir wieder direkt zurücküberwiesen. Was soll ich denn machen? Ja, ich kann ja nichts machen. Das heißt, diese Frauen verdienen 2, 3, 4, 5, was weiß ich, 1000 netto, ja, werden vom Typen noch ausgehalten, ja, und sehen es nicht ein, diesem Ehrenmann, der sie aushält, oder Idioten, ne, Eselsmütze, mal zu sagen, pass mal auf, ich kaufe dir jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, einen Brötchenhalter, ich kaufe dir jetzt, keine Ahnung, eine Drohne oder einen neuen PC oder irgendwas, weil du so viel für mich, also bitte.
Also du musst das ja so sehen. Sie stecken ja das Geld für den Mann rein, indem sie sich die super langen Fingernägel machen.
Entschuldigung.
Vielleicht noch Botox irgendwo reinspritzen. Also es war jetzt Satire. Also sie sagen dann tatsächlich dann auch noch halt eben, ich gebe ja Geld für den Mann aus, indem ich mich natürlich für ihn hübsch mache. Für ihn, natürlich nicht für sich selbst, für ihn.
Wann glaubst du, ist es umgeschwenkt? Vor wie vielen Jahren oder wann? So krass.
Moment. Wann war Corona? Vor Corona? Da haben wir schon drüber geredet, dass Frauen irgendwie immer männlicher werden und Männer immer weiblicher.
Also ich glaube, es ist zurzeit passiert, als bei Kerner Eva Herrmann zerstört wurde. Es war diese Zeit, 2009, 8, 9, wo Eva Herrmann, die eine renommierte Journalistin war, die mit der Bettina Böttinger, glaube ich, diese NDR-Talk gehabt hat oder so. Die beiden haben ja zusammen diese Talksendung
gehabt. Sehr gute Moderatorin, ja.
Ja, eine fantastische Moderatorin war. Und wo sie dann ein Buch geschrieben hat, und keiner hat es gelesen, da geht es darum, dass wir wieder dahin kommen, dass die ersten 3 Jahre, die essentiell fürs Baby, fürs Kind sind, da brauchen in den ersten 3 Jahren, da könnt ihr 1000 Kinderpsychologen, Soziopädagogen fragen. Ja. In den ersten 3 Jahren hat der Mann keine Funktion. Das Kind braucht Mutter, Liebe, der Aufbau von Nähe. Dann sagen Leute, ey, die brauchen die Kita, die brauchen Interaktion. Welche Interaktion? Kinder haben keine Interaktion in dem Alter. Die müssen überleben. Die Bindung zwischen Mutter und Kind ist in den ersten 3 Jahren essentiell. Irgendwann hat der Mann eine Funktion, vorher hat er aber keine großartige Funktion. Und Eva Herrmann schrieb darüber und hat gesagt, wir brauchen wieder mehr Mutter-Kind-Bindung. Und das hat man gemacht. Sie hat man als Eva Braun stigmatisiert. Und alle haben mitgemacht. Sie war auf einmal nicht eine Frau, die sich sorgt, dass Kinder sofort in fremde Hände gegeben werden. Weil das machen wir ja. Wir nehmen ein halbjähriges oder einjähriges Kind und geben es in fremde Hände. Und wir haben so viel in der Vergangenheit schon gelesen an Kindsmissbrauch in Kitas, in Kindergärten, wo auch immer. Und wir geben dieses Kind, dieses traumatisierte Kind in dem Moment, was gar nicht versteht, was gerade passiert, weil es nicht von der Mutter getrennt wird, geben es in fremde Hände, damit wir arbeiten können. Weil das ist Feminismus. Ja? Ja, wir müssen ganz schnell wieder arbeiten und Geld verdienen fürs System. Ja,
ja.
Mutterliebe, Mutterliebe ist nur in den ersten 9 Monaten. Ja, und da fing das so langsam an, dass wir uns extrahiert haben und dass man gesagt hat: Eine Frau, die ihr Kind nach einem halben Jahr in eine Kita gibt, das ist eine gute Mutter. Und eine Frau, die ihr Kind 3 Jahre selber bei sich hat, und dann in einen Kindergarten gibt, das ist eine Rabenmutter. Da hat man damals diese Frames schon umgetauscht. Ja.
Stimmt.
Man hat mit den Narrativen gespielt. Das ist relativ lange her. Könnt ihr mal nachgucken. Schaut euch das mal an. Ja, ihr könnt natürlich eine ganz andere Meinung haben. Schaut euch mal das an. Googelt mal Kerner, Eva Herrmann, was da passiert ist und was Senta Berger damit zu tun hatte. Als Senta Berger sagte, machen wir jetzt endlich das, was wir abgesprochen hatten. Das war einer der schlimmsten Momente, die ich jemals im Journalismus erleben durfte. Und dann möchte ich noch eins dazu sagen, was ganz schlimm für mich ist, woran man merkt, dass Männer und Frauen einfach, dass es immer mehr Konflikt gibt, das Thema Rammstein. Ich kann mir keine Meinung dazu bilden, aber es gibt wahnsinnig viele Männer im Netz, die gerade aus dem Männercoach-Bereich kommen oder die, die sagen wir mal, diese Frauen, den Frauen fast wörtlich sagen, selber schuld, du wusstest doch, was dir passiert. Row Zero, du weißt doch, was hinter den Kulissen passiert. Leute, mal ganz ehrlich, wie degeneriert seid ihr eigentlich? Ein 20-jähriges Mädchen oder ein 19- oder ein 18-jähriges Mädchen oder ein 17-jähriges Mädchen, die muss keine Ausweise zeigen, soll wissen, was passiert. Die soll wissen, was passiert. Das passiert natürlich überall. Das ist überall passiert. Aber wie soll die das wissen? Sie ist unschuldig. Sie hat noch kein Ego aufgebaut. Sie hat noch kein Nein aufgebaut. Sie geht dahin, weil sie Fanboy ist. Die sind naiv. Ja. Ihr müsst nicht glauben, dass sie das, natürlich gibt es ein paar, die hoffen, dass das passiert, aber das ist nicht der Grund. Sie denken, sie würden den Star live kennenlernen. Sie denken, er wird mit denen mal Selfies machen. Sie denken, man erfährt ein bisschen was von denen. Eventuell denken sie auch, man teilt die Handynummer aus und irgendwann fährt man mal Karussell. Ja, und aber da habe ich gemerkt, dass wahnsinnig viele Männer anstatt Mitgefühl haben, wahnsinnig viel Helm und Hass hatten und einen richtigen Frauenhass, muss ich sagen. Ja, als ob es das nicht gäbe. Als ob es keinen Kindesmissbrauch gäbe, als ob es keine Frauenvergewaltigung, als ob es sowas nicht gäbe. Ja, diese Traumata, die Frauenzüge, als ob es das alles nicht gäbe. Das fand ich in dieser Causa nochmal ganz krass. Kayla Shikes, glaube ich, ja. Kayla Shikes heißt sie, die damit angefangen hat. Und und jetzt aber. Oder haben wir eigentlich noch was? Haben wir noch was, bevor wir zu mir kommen? Bevor wir zu meinen Erlebnissen kommen?
Nee, ich glaube, wir sind tatsächlich bei dir angekommen, wie ich das so sehe. Auf jeden Fall, genau. So, wir sind bei dir angekommen.
Wir sind bei mir angekommen. Mit was soll ich anfangen? Mit welchen Beispielen
soll ich... Ja, welche Erfahrungen hast du gemacht, Jill? Was hat...
Wie gesagt, Niki und ich, wir haben das hier alles nicht abgesprochen. Wir haben uns natürlich beide unabhängig voneinander vorbereitet. Ich frage dich jetzt, Niki, einfach mal. Du kennst fast jede Geschichte von mir. Dazu möchte ich sagen, nochmal, das ist mir ganz wichtig. Niki ist wie ein Safe, ich bin wie ein Safe. Bevor ich Journalist war, habe ich im Bereich der Personalsachbearbeitung gearbeitet in einem Multimilliardenunternehmen. Das heißt, eine meiner Kernfähigkeiten ist, Schnauze halten. Das heißt, wer was der Niki anvertraut, es bleibt zu 100% bei Niki. Wer mir was anvertraut, es bleibt zu 100% bei mir. Aber wir beide, ja, wir kommunizieren über Dinge, aber mit niemand anders. Und können wir mal in die Welt fragen, soll sich einer mal melden, der irgendwas mal von uns gehört hat. Aber wir sind wie zwei Psychologen, die sozusagen wie sowas wie eine, schlag das mal nach, Supervision. Also wir tauschen uns aus und versuchen auch Dinge selber auf die Kette zu kriegen und versuchen halt auch Lösungen zu finden eventuell. Also das heißt, und deshalb weiß Niki alles. So, du kennst ja meine Geschichten, die ich über Jahre dir immer wieder erzählt habe. Ne? Nicht auf einmal, sondern du hast über Jahre Geschichten von mir gehört. Ja. Sag einfach mal so ein bisschen, wie du das wahrnimmst.
Also, es tut mir weh. Also was du mir alles schon erzählt hast, deine Erlebnisse mit Frauen, wie Frauen mit dir umgegangen sind, bricht mir mit das Herz. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, was da alles schon passiert ist. Möchtest du denn da ein bisschen was drüber erzählen?
Habe ich ja gesagt. Normalerweise fällt mir das schwer. Also mir fällt es nicht schwer, darüber zu reden, aber meistens mache ich es halt so ein bisschen wie der Clown, ja, wie der Zirkusclown, damit ich nicht angreifbar bin. Weil wenn ich gefühlvoll darüber rede, gibt es genug Leute, die dann natürlich sagen, ach, guck mal, der Loser, ach, guck mal, wie schwach der ist. Und deshalb rede ich sehr selten über solche Dinge ernst. Aber ich bringe jetzt einfach mal ein paar Beispiele mit Klarnamen, ohne Klarnamen. Ja. Ich fange jetzt mal mit dem drastischsten Beispiel an. Es hat nicht den meisten Impact gehabt. Aber stellt euch immer eins vor, meine lieben Damen, wenn ihr das hört, stellt euch vor, das hätte ein Mann mit euch gemacht. Okay? Unabhängig davon, so Sachen wie, wo Niki dabei war, wo wir Karneval weggehen und nach 5 Minuten kommt eine Frau und haut mir volle Kanone auf den Arsch. Erinnerst du dich noch?
Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich.
Wir sind 5 Minuten im Laden und eine Frau haut mir volle Kanone auf den Arsch. Wäre das umgekehrt passiert, wäre der Laden wahrscheinlich dann geschlossen worden. Ja,
Genau, oder
also
du wärst sofort entfernt worden, du hättest eine Ohrfeige gekriegt,
ja,
alles, ja.
also Übergriffe. Okay, also wir bleiben bei einem Beispiel, das ist ein bisschen länger her. Ich lernte über eine Single-Plattform ein Mädel kennen. Dieses Mädel heißt Andrea, kann ich sagen, weil sie keiner kennt. Sie hat einen Friseurladen. Typ, der mir gefällt, groß gewachsen, Locken, rothaarig. Wir trafen uns, wir gingen was trinken. Sie war anstrengend, fand ich zumindest. Wir sind abends tanzen gegangen, sie war anstrengend, fand ich zumindest. Wir sind dann, sie hat mich nach Hause gefahren. Mir war klar, ich sehe sie nicht wieder, hat sich irgendwann nochmal gemeldet. Gut, dann war Funkstelle für ein, zwei Jahre oder drei Jahre, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwann komme ich von einer Bekannten aus Leipzig, da war ich eine Woche, bin am Wuppertaler Hauptbahnhof, wollte in die S-Bahn einsteigen. Und damals hatte ich noch ein Handy. Ich habe seit 10 Jahren keinen Handyvertrag mehr. Es wird wahrscheinlich dann mein S4 Mini gewesen sein. Das letzte Handy für Handyvertrag, was ich hatte, S4 Mini. Und ich gehe ans Handy ran, ich kannte die Nummer nicht. Und am anderen Ende sagt eine Stimme, ja, hier ist Andrea, verdienst du endlich vernünftiges Geld? Das war's. Hey, hier ist Andrea, verdienst du endlich vernünftiges Geld? Nachdem ich jahrelang von ihr nichts hörte. Und der Punkt ist, dass ich Dinge, also die Verrücktheit der Menschen, nicht auf mich projiziere. Ich bin ja nicht der Dämon dieser Menschen. Ja, das ist das Gute. Und so wie mein rheinischer Humor war, habe ich gesagt, natürlich nicht. Und dann sagte sie, okay, und legte auf. Wir können jetzt mal kurz innehalten. Ich will es nochmal wiederholen. Eine Frau, die ich vor Jahren kennenlernte, wo die Treffen, die Prozesse ziemlich anstrengend waren, meldet sich Jahre später ganz spontan. Und das Erste, was sie zu mir sagt, außer vielleicht Hallo oder hier ist Andrea, ob ich jetzt endlich genug Geld verdiene. Und da ich Nein sage, legt sie auf. Überlegt euch mal, was macht man mit euch? Ja? Ich bin mir sicher, ich weiß, was passiert ist. Andrea hat das gemacht, was man normalerweise nur Männern zutraut. Sie hat so ein Adressbuch und da sind irgendwelche Deppen drin. Und da sie gerade ein bisschen Spaß hat, hat sie gesagt, ach, mit dem Jill, ah, damals war das anstrengend, aber sah ganz gut aus. Ruf mal den mal an. Ja,
Das war
ruf
mein
mal den.
erster Gedanke. Das war mein erster Gedanke. Sie ist irgendwie eine Liste abgegangen und hat abgehakt und hat halt eben zu jedem Kerl, den sie vielleicht mal kennengelernt hat, irgendwelche Notizen, Nachfragen, abhaken, der nächste. So kam mir das jetzt auch gerade vor.
Wenn du, wie viel Geschichten, die so sind, oder schlimmer, oder krass, sagen wir mal krass, wie viele Geschichten habe ich dir schon erzählt?
Kann ich ja gar nicht aufzählen. Sehr, sehr viele. Ich kann dir keine Zahl nennen.
Habe ich jemals, obwohl das Verhalten wahnsinnig verletzend war, habe ich jemals negativ über diese Frauen gesprochen?
Nein, niemals. Niemals. Nein.
Wir nehmen jetzt das zweite Beispiel. Wie gesagt, ich kann nicht 100 Beispiele nennen, weil es wären 100 Beispiele, okay, oder mehr. Ich nehme ein zweites Beispiel. Zweite Beispiel ist dramatischer. Ich hatte eine Ex-Freundin, meine letzte längere Beziehung, die hieß Christine, oder sie heißt Christine. Sie war 18 Jahre jünger. Sie hat Marketing studiert. Wir haben uns kennengelernt über Social Media, tatsächlich sogar über Facebook. Und wir liefen als Team ziemlich gut. Zu dieser Zeit haben wir meine Fotoseite gegründet. Sie hat für Vernissagen, also Ausstellungen in Karlsruhe gesorgt. Wir hatten Radio NE gegründet. Ich hatte halt ein Kulturmagazin. Ich habe Theaterrezensionen geschrieben. Wir haben Radiosendungen produziert, die bei News 89.4 liefen. Und mit ihr habe ich eine Videospielseite gegründet, die Spielbar. Da waren wir 8 Redakteure und haben alle Videospiele der Welt getestet, also rezensiert. Und wurden auch zu großen Events eingeladen. Deswegen war ich zu der Zeit viel auf solchen VIP-Events und habe 360 Tage im Jahr, 17, 18 Stunden jeden Tag gearbeitet. Naja, 14 bis 17 Stunden, 360 Tage. Ich hatte zu der Zeit, glaube ich, irgendwie 7 verschiedene Visitenkarten, für jede Seite eine eigene. Und bin nach ein paar Jahren total leer gebrannt. Ich bin leer gebrannt. Ich bin morgens aufgewacht neben ihr und sagte, ich höre alles auf und habe einen Heulkrampf bekommen. Ich hatte einen Nervenzusammenbruch. Und ich bin mit 30 an Depressionen erkrankt. Und da wollte ich eigentlich schon nicht mehr leben, weil das war schlimm. Aber es wurde später noch viel schlimmer. Ja, ich wusste nur nicht, was Depression bedeutet. Ich hatte 4, 5 Rückschläge in der Zeit, die immer mit Menschen zu tun hatten. Also damals konnte ich nicht mehr. Und Ich wusste, wenn ich jetzt nicht aufhöre, an diesem Sonntagmorgen werde ich mich von Zug schmeißen. Ich wusste das, weil ich 15 Jahre vorher schon Depressionen hatte. Also ich habe seit über 24 Jahren mit Depressionen zu kämpfen. Ich wusste das. Dann waren viel Tränen angesagt. Dann wurde den Leuten das gesagt, meinen Redakteuren. Die haben super lieb reagiert. Ein Jahr später hat meine Freundin Schluss gemacht. Ich habe 2,5 Jahre war ich Chef und Macher und naja, Alpha und dann habe ich, dann fiel ich in die Depression und da war gar nichts mehr mit Macher und Alpha. Ich habe Nähe gebraucht, ich habe Liebe gebraucht, ich habe eine Umarmung gebraucht. Die bekam ich von meiner damaligen Freundin nicht. Ja, aber sie war da, aber die bekam ich nicht. Und sie trennte sich von mir. Als sie sich von mir trennte, an dem Tag, das war ein Samstagabend, rief ich meine, erwähne ich nur kurz, meine Ex-Frau an. Ich war schon mal verheiratet mit einer arabischen Frau, Ägypterin, ja. Und ich bin damals tatsächlich aus Liebe in den 90er Jahren zum Islam konvertiert. Okay, was man alles so aus Liebe macht. Und ich rief sie an und es war mal so, dass sie immer, wenn sie Probleme hatte, mich anrief und der Stramm, ich bin halt sowas wie eine Parkuhr für Menschen. Ich helfe immer, ich habe ein Helfersyndrom, okay? Und da hatte ich Hilfe gebraucht und dann habe ich sie angerufen, habe gesagt, Christine ist gerade gegangen, sie kannte Christine und habe ihr gesagt, ich will nicht mehr leben. Und sie, ich weiß nicht, ich werde es nicht vergessen, sie hat damals, ihre Tochter war 3 Jahre, sie hat sie gebadet. Sie kam nicht auf die Idee zu sagen, bitte jetzt mal aus der Badewanne raus, ich muss kurz mal mit dem Jill sprechen, das ist ernst. Nein, sie hat weiter das Kind gebadet und das Kind hat gesagt im Gespräch, kennen wir den? Ich werde es nie vergessen, kennen wir den? Und dann hat Dunja gelacht am Telefon, also sie hat gelacht und sagte, haha, weißt du, was die Mina gerade gesagt hat, kennen wir den? Kurz bevor ich ihr sagte, dass ich sterben möchte. Dann sagte sie, ich hätte Zeit für dich zu reden, aber nur, wenn mein Freund dabei ist. Nicht für dich alleine. So, mein Freund soll dabei sein. Der Freund, der hier kurz davor fremdgegangen ist. Am nächsten Tag traf ich eine gute Freundin von mir. Sie war über 20 Jahre jünger. Ich war so ein bisschen Bruder und Vaterersatz für sie. War immer für sie da. Sie war Redakteurin bei Radio NE. Und wir trafen uns im Neusser Stadtgarten. Und ich war... ja, fertig, natürlich. Und ich saß neben ihr und sie hatte immer, sie wollte mich immer berühren und sie wollte Nähe. Und wir saßen da so im Stadtgarten und ich habe nur eine Umarmung gebraucht. Und sagte sie zu mir, sie ist damals halt wegen des Studienplatzes nach Bonn gezogen. Hör mal, Jill, ey, ich kann dich nicht umarmen. Ey, du bist viel zu alt für mich. Ich mache das nicht mehr. Ich fühlte mich da wie so ein Pädophiler. Da bin ich nach Hause gegangen und vielleicht wäre das der Moment gewesen, wo ich gesagt hätte, ich werfe mich jetzt vor den Zug. Und wenn ich was machen würde, dann würde ich es konsequent einfach machen. Ich würde es machen. Also ich würde jetzt nicht ankündigen, sondern dann mache ich es so. Und da war Christine. Und die sagte, nimmst du dich wieder zurück? Und sie ging mit hoch, hat geweint. Und oben habe ich einen Nervenzusammenbruch bekommen. Ich habe Rotz und Wasser aus Mund, aus Nase geweint. Und zum ersten Mal hat sie gesehen, wie zerbrechlich ich bin. Und ich habe gesagt, bitte mach das nicht nochmal mit mir. 3 Monate später hat sie mich verlassen. 3 Monate später hat sie ein Verhältnis mit einem Arbeitskollegen gehabt. Punkt. Das ist nur eine von vielen Geschichten, bevor wir zu Geschichten kommen, die aktuell Thema sind. Das ist nur eine. Ich weiß nicht, ob ich jetzt an Niki geben kann, weil Niki gerade sehr berührt ist.
Ich kann nur sagen, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Weil ich bin da wirklich gerade. Ja.
Wir stellen uns mal vor, das wäre umgekehrt gewesen. Ein Mann würde das mit einer Frau machen. Wie gesagt, es sind nur 2 Anekdoten oder 3 oder diesmal beteiligte Personen 4 und es gibt aber 50, 60, 70 dieser Anekdoten. Und ihr müsst euch eins vorstellen. In meinem Leben war ich immer ein Alpha. Ich war immer ein Macher. Ich bin groß, ich bin schwer, ich bin nicht auf den Mund gefallen. So, ich lasse mir das Wort nicht verbieten. Das heißt, ich bin eher ein Typ, der ein sehr starkes und breites Rückgrat hat. Aber wie geht's jetzt Menschen, die feinfühliger sind als ich, die empfindsamer sind als, wie geht es diesen Männern? Wie geht es diesen Männern, die sowas erleben und die gebrochen sind? Vor einigen Monaten hatten wir eine Sendung mit Tom. Tom war ein anonymisierter Name und hat eine Frau kennengelernt, die ihn zerbrochen hat. Zerbrochen. Und was der Tom sagt, hört euch diesen Podcast an, was Tom sagt, ist, einem Dreivierteljahr, nachdem sie auseinander sind, sagte Tom im Podcast, Mama und Papa oder meine Eltern sagen, wir würden dich gerne mal wieder lachen sehen. Ich glaube, das sagt alles aus. Ein Mensch kann einen anderen zerstören. Und diese Dinge habe ich 10, 20, 30, 40-fach erlebt. Ich habe diese grenzwertigen, asozialen Verhaltensweisen von Frauen, die nicht danach aussehen, die eher Akademikerinnen sind, ja, die aus einem guten Elternhaus stammen, mehrfach erlebt. Ich möchte nicht die Aktionen erzählen, wie ich nach Hause komme, mit einer Frau zusammenlebe und ich nicht reinkomme und sie mir erzählt, der Schlüssel ist bei meiner Mutter, doch, ich erzähle sie, und sie ist in einer Nacht- und Nebelaktion, hat sie die Wohnung panisch verlassen. Ich habe sie durchs zweite Staatsexamen, also geprügelt im Sinne von gefördert, Jura, zweites Staatsexamen. Sie hat fast mit vollbefriedigend abgeschlossen, das ist die höchste Auszeichnung im Jura. Man braucht ein vollbefriedigend, um Staatsanwalt zu werden oder Staatsanwalt und wie heißt die nochmal, wo man hingehen muss, Niki, du musst mir helfen, wo man hingehen muss, wenn man irgendwas, nur ein Notar. Für Notar tatsächlich braucht man zweites Staatsexamen, voll befriedigend Notar und wenn man Richter werden möchte in dem Bereich, ne, als Rechtsanwalt reicht das erste Staatsexamen oder das zweite, wie gesagt. Und die hat mich in einer Nacht- und Nebelaktion verlassen. Ja, Frauke, hallo Frauke, Nacht- und Nebelaktion. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals eine Frau berührt habe. Also so wie sie es nicht wollte. Ich habe noch nie ein Schimpfwort gegenüber einer Frau geäußert. Niki, wir kennen uns jetzt seit 16 Jahren.
Du hast bei ihr die Mission erfüllt. Du hast sie getrieben. Ja. Du hast die Mission bei ihr erfüllt, ja.
Ja, ich habe sie das zweite Staatsexamen gebracht.
Ja. Ja, genau.
Ja.
Mission erfüllt, tschüss.
Ja, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Der Mohr kann gehen.
Ja.
Und jetzt kommen wir, vielleicht bleiben wir dann tatsächlich bei der zweiten Sendung und bei den vielleicht, wir haben nur noch 1:39. Ich glaube, wir müssen eine dritte Sendung starten. Stramm, 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 ein Podcast für gute Laune. Ja, hallo, meine Lieben Freunde an den Rundfunkgeräten. Hier ist wieder der Gilles. Der Gilbert, der Stammtisch zum dritten Teil. Und ich begrüße wieder, wie bei allen beiden anderen Teilen, an meiner Seite die liebreizende, nette und wunderbare Niki.
Hallo Jill und hallo liebe Zuhörer.
So, wir sind ja, also mal, ich will das jetzt noch mal kurz, weil der letzte Teil schon was kürzer jetzt sein wird, noch mal so ein bisschen resümieren. Also wir haben erstmal, lase ich die Kolumne vor. Dann im zweiten Teil sprach ich über die Entwicklungsgeschichte von Mann und Frau und die Genetik. Im dritten Teil sprachen wir über die Emanzipation und den Feminismus in der heutigen Zeit. Und im vierten Teil, das ist der abschließende Teil, über den wir schon sprachen, schon etwas länger, sind meine Erfahrungswerte. So, und ich glaube, die großen Dinge oder die belastenden Dinge haben wir jetzt hinter uns gelassen. Wir waren in ruhigen, philosophischen Momenten. Wir waren in witzigen Momenten und auch ein bisschen in traurigen Momenten. Das ist ja auch gut, wenn so ein Podcast einfach alle Emotionen einfängt und alle Emotionen abbildet. Und jetzt gehen wir nochmal ein bisschen in die Details und schauen wir einfach nochmal, was wir noch für Informationen haben, die wir euch teilen können, ohne dass Menschen ihr Gesicht verlieren. Im Übrigen, das muss ich jetzt nicht großartig sagen, ist meine Einstellung zu jeglicher Frau, mit der ich in jeglichem Kontakt stand, immer von Frieden, von Respekt, von Achtung und von Demut getragen. Warum? Weil ich an das Karma glaube. Ich glaube daran, dass wer Gutes tut, dem Gutes widerfährt. Wer Schlechtes tut, dem Schlechtes widerfährt. Ich möchte jetzt noch mal ein paar Beispiele nennen, die ich so im Laufe der Zeit erlebte. Da macht ihr euch jetzt einfach mal ein Bild dazu. Also ein Beispiel zum Beispiel ist, dass ich in Kontakt mit einer Dame stand. Wir kamen irgendwann zusammen und diese Dame hatte ein kleines Kind. Besser gesagt, ein kleines Kind, nicht eine 9-jährige Tochter. Und das Verhältnis zwischen mir und ihrer Tochter war von Anfang an von unglaublicher Innigkeit geprägt. Nach sehr kurzer Zeit sagte sie, sie war hell, sie war wach, sie wollte toben und in mir kann man das. Sie war schlau und sie bekam bestimmte Dinge nicht, die ihr leiblicher Vater ihr gehabt. Zum Beispiel raufen und auf das Kind eingehen. Und ich bin ja immer noch so ein kleiner Rebell im Herzen und mach viel Blödsinn. Und nach kurzer Zeit sagte sie zu mir, hör mal Jill, finde ich ein bisschen doof, ich nenne dich jetzt einfach Papa. Daraufhin sagte mir die Mutter dieser Tochter irgendwann, sie wollte mit mir ein klärendes Gespräch und dann sagte sie zu mir, sie wäre eifersüchtig auf die Liebe, die Nähe und die Verbindung, die ich zu ihrer Tochter habe in der Partnerschaft zu ihr. Ja, was sagt man dazu, Niki?
Halleluja. Sie sollte doch froh sein, dass ihr Kind den neuen Partner akzeptiert. Es ist in so vielen, es ist immer sehr schwierig, wenn du alleinerziehende Mutter bist mit einem Kind oder Kinder und es tritt jemand ein, die Kinder werden eifersüchtig, die spielen sie gegeneinander aus, die wollen den neuen Partner nicht oder die neue Partnerin nicht halt eben. Sie hätte so froh sein können halt eben, dass sie jemanden noch an der Seite hat, der ihr eigentlich auch dabei hilft, dieses Kind halt eben auch mit zu erziehen, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, das Interessante ist, dass ich weiß nicht, ob es so gekommen ist, weil die Beziehung dann irgendwann endete, weil sowas hält ja keine Beziehung aus, solche Eifersüchteleien gegenüber dem Kind, das ist ja auch, ne, wenn wir das psychologisch analysieren, eine starke Form von Narzissmus. Ich war sogar, also ich habe, falls es dann so kam, die weiterführende Schule ausgesucht. Nicht der Papa, nicht sie, sondern ich habe eine Schule gefunden, die schon ab der 5. Klasse bilinguale Erziehung macht, also Deutsch und Englisch gleichzeitig und die viele Förderkurse hat. Aber der Weg länger, aber da gab es eine Theater, eine Film-AG, wo man selber schneidet. Da gab es eine AG, wo man programmieren lernt, kleine Roboter. Also wo stark gefördert wird, wo es einen starken Verbund von Eltern gab. Und da habe ich mich da sehr eingesetzt für dieses Kind. Und ich habe sehr gelitten, muss ich sagen, als die Beziehung zu Ende war. Nicht wegen meiner Ex, sondern wegen dem Kind.
Aber wegen dem Kind, ne? Ja. 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 Da weiß man auch gar nicht, so was ist aus dem Kind heutzutage geworden. Wir hoffen das Beste.
Ich weiß gar nicht, ob wir darüber sprachen, aber ich hatte ja die ganzen Jahre jetzt, das ist ja auch wieder 14 Jahre her, immer wieder sie gesucht. Und ich habe sie gefunden.
Ah.
Ich schrieb ihr. Vor 4 Monaten oder so. Habe ich nicht gesagt. Habe ich das gesagt?
Ich weiß es jetzt leider nicht.
Ah, okay.
Muss ich jetzt überlegen.
Sie hat nicht geantwortet. Und sie.
Okay, schade.
Ja, aber das ist Hauptsache, ihr geht's gut. Weiß ich nicht. Also sie hat sich verändert. Und zu dem Zeitpunkt, als ich sie anschrieb, ich fand sie über Instagram, hat sie ein, denke ich, entweder ein Au-pair-Jahr oder ein Studienjahr oder ein Schuljahr in den Staaten gemacht. Sie war in den Staaten.
Oi, ja, dann auf dem richtigen Weg.
Ja.
Aber trotzdem sehr, sehr, sehr schade, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also. Also für mich war es halt auch schlimm, weil ich natürlich auch eine Art von Schuld hatte. Weil ich, wenn ich die Beziehung beende, ist was anderes, aber die Beziehung zum Kind zu beenden, ist nochmal auf einem ganz anderen Blatt.
Ja.
Tatsächlich sagte mir meine damalige Partnerin: Hör mal, möchtest du mit meiner Tochter weiter Kontakt haben? Und natürlich hätte ich das gerne gewollt, aber eine Frau, die während der Beziehung eifersüchtig auf ihre Tochter ist, wie wird die sich verhalten, wenn ich außerhalb der Beziehung Kontakt zu ihrer Tochter habe und eventuell eine neue Beziehung? Da müssen wir gar nicht drüber reden.
Nein.
Es wäre für das Kind noch schädlicher gewesen,
Natürlich.
traurigerweise in diesem Dreieck, in dieser Dreiecksbeziehung. Und deshalb habe ich gesagt,
Beziehung, vor allen Dingen Papa-Wochenende, Jill-Wochenende, was denn noch? Also das wäre fürs Kind gar nicht, das wäre schädlich gewesen, das geht gar nicht,
ja,
nein.
das ist halt so traurig. Solche Konstellationen gibt es dann halt auch für alle Frauen oder für alle Väter da draußen. Ne? Solche Sachen, man mag es kaum glauben, aber sowas gibt es auch. Ja, genau wie du gesagt hast, wo normalerweise, wo wir wieder bei deutschen Frauen wären, ne? Wo jede andere Frau wahrscheinlich aus jedem anderen Land denken würde: Mein Gott, ist das toll. Ja, der liebt meine Tochter liebt den. Gott, dann habe ich diese Baustelle nicht. Ist das Gegenteil. Es ist wieder
Ja.
zu viel. Es ist zu viel Liebe. Es ist immer falsch. Ja, dann.
Eigentlich hatte sie den Jackpot, aber na toll, na gut.
Ja,
Ja.
aber genauso ist es. Ja, aber wir bleiben in der Liebe und wir wünschen niemandem was Böses. Und
Nein.
ich tatsächlich bin nach dieser Aktion, habe ich hier irgendwann, weil ich das zufällig sah bei Instagram, dass sie fotografiert. Also ich habe die Tochter zur Fotografie gebracht. Für alle, die es nicht wissen, ich werde es nur kurz erwähnen. Als neben meiner journalistischen Tätigkeit fotografiere ich noch viel länger, über 35 Jahre. Ich werde jetzt nicht sagen, was ich da alles mache. Aber wie gesagt, Fotografie ist so, diese beiden, mit Leichtigkeit geprägt, diese Fähigkeiten, die ich habe, knipsen und ein bisschen was schreiben. Und ich wollte die Tochter zur Fotografie bringen, hab dafür gesorgt, dass sie eine semi-professionelle Kamera gebraucht bekommt zum Geburtstag. Und da ist sie mal mit rumgelaufen und irgendwie scheint es auf ihre Mutter abgefärbt zu haben. Dann hat sie, die macht Fotos bei Instagram. Aber Pflanzenbilder und gute, muss ich sagen. Und dann habe ich ihr vor einem Jahr mal ein Kompliment gemacht. Habe
Das ist doch
gesagt, ich
schön.
will jetzt nichts von dir oder ich wollte dir einfach nur ein Kompliment machen, weil ich das gerne mache, dass du schöne Pflanzenbilder machst.
Schön.
Das blieb dann auch dabei. Also, wie sagt man so schön, immer in der Liebe bleiben. Ne? Man soll sich nicht selber vergiften, indem man Menschen hasst oder verbittert. Es ist ja auch so, die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, da kann man sich natürlich hinstellen und sagen, warum ich? Das sind ja viele Menschen, die stellen sich hin. Die hatten Krebs, warum ich? Die haben einen Partner verloren, warum ich? Die haben eine andere schwere Erkrankung, warum ich? Diese Fragen habe ich mir nie gestellt. Ich hatte mit 19 Krebs, wäre beinahe gestorben. Das ist so. Mit 30 Depressionen. Ich hatte Nabelschnur im Hals bei meiner Geburt. Ich habe acetonomisches Erbrechen und Kopfhusten gehabt. Ich wäre mehrfach schon gestorben. Ich habe mir nie die Frage gestellt, warum ich? Es ist so, wie es ist. Und wenn wir es annehmen, werden wir am Ende, wenn wir es gut machen, ein besserer Mensch als vorher. Das sind all die negativen Erfahrungen, die ich gemacht habe, haben aus mir den Menschen gemacht, den ihr gerade hört. Wenn ihr das Gefühl habt, den Menschen, den ihr gerade hört, dem hört ihr gerne zu und der ist nett und charmant und ehrlich, dann sind die negativen Aspekte, die ich erlebt habe, gut gewesen zu diesem Zeitpunkt. Ja, weil sie mich geschärft haben und weil sie meinen Blick auf die Welt nochmal aus einer ganz anderen Perspektive gezeigt haben.
Ja, das hat dich geprägt, ne? Ja.
Ja, aber dass man sieht, dass man auch alles schaffen kann und dass man über diese du Hürden hinweg kann. Das ist ja mal auch eine wichtige Botschaft, auch in der heutigen Zeit. Glück kommt vom Leiden. Ja, nur der dornige Weg im Tal bis zum Berg belohnt die Aussicht.
Korrekt, guter Vergleich.
Und durch Anstrengung entsteht ja auch Wertschätzung. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt mit so einem, weil ich Geld habe, mit einem Flugzeug zum Mount Everest hochfliegen kann, mit dem Hubschrauber, dann wird das kaum so viel Impact haben, als wenn ich von ganz unten mir das Geld zusammengespart habe und so langsam von Lager zu Lager immer höher gehe und dann irgendwann im letzten Basislager ankomme und dann bei Wind und Wetter hoch zum Mount Everest klettere. Es hat ja eine ganz andere Bewandtnis, das alles selber zu machen, ohne fremde Hilfe, vielleicht mit den Hindernissen des Geldes. Du bist halt viel mehr stolz auf deine Leistung, wenn du sie selber erbracht hast.
Korrekt.
Ja. Eigentlich habe ich gedacht, jetzt könnte ich noch ein paar Beispiele nennen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin eine Abschlussrede. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin gerade in dem Moment, wo man irgendwie sagt, ja, und jetzt? So, irgendwie habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie geht's dir, Niki?
Ja, ich finde, dieses Gefühl habe ich auch gerade, weil du könntest ja jetzt noch hunderte von Beispielen
Ja.
aufzählen, halt eben. Aber ich finde, das ist jetzt gerade auch so ein schöner, ruhiger, besinnlicher Abschluss.
Möchte ich dir nochmal eine Frage stellen, weil jetzt irgendwie haben wir nicht drüber geredet, aber wenn du diese Erfahrung gemacht hättest, die ich dir alle schilderte, die ich dir sachlich geschildert habe, ohne Drama oder so, sondern ich habe sie dir halt immer wieder geschildert. Zu 99% habe ich sie dir sehr witzig geschildert, glaube ich, oder?
Ja, das
Also
stimmt.
als ob ich es als Witz empfunden hätte. Jetzt sage ich dir in der Nachbetrachtung, natürlich, in dem Moment kann es auch wehtun. So,
Stimmt.
wenn dir das passiert wäre, wäre dir nicht, weil du nicht so viele Männer kennengelernt hättest wie ich höchstwahrscheinlich. Aber bleiben wir einfach mal beim Konjunktiv. Also wie deine Sicht der Dinge und wie hättest du in der Situation reagiert, hättest du irgendwas anders gemacht und wie wärst du mit der Situation oder mit den Situationen umgegangen in Summe irgendwann?
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch und ich glaube eher, ich wäre dran zerbrochen.
Wirklich?
Ja.
Damit
Doch.
habe ich, also
Ja.
damit habe ich jetzt nicht gerechnet,
Doch.
weil ich finde,
Weil
dass du.
was dir alles, ich meine, ich kenne ja sehr, 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 sehr viel. Ich hätte das nicht so ausgehalten wie du. Und
Aber
da ziehe ich auch absolut den Hut vor dir, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, wie du das alles geschafft hast, wie du in dich, also wie du für dich selbst, ja, wie soll ich das nennen, halt eben, ja, du mit dir halt, du dich dir immer sehr, auch sehr, sehr, sehr stark selber dann um dich kümmerst. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Bei
das
den Sachen, ich meine, ich habe ja schon Beziehungen hinter mir und, wenn ich diese Menge hätte wie du, weil das ist ja wirklich immer das Nächste, das Nächste, das Nächste.
Und ganz kurz, das möchte ich noch dazu sagen. Wir reden hier nicht noch von Beziehung. Eigentlich wollte ich ja jetzt noch darüber reden, was aktuell mir passiert, wie ich aktuell verletzt werde, wie ich aktuell weggeschmissen werde, weil man etwas
Ja.
Besseres gefunden hat. Das hält immer noch an.
Ja.
Aktuell ist es immer noch da. So,
Ja.
aktuell werde ich immer noch weggeschmissen. Ich werde immer noch ersetzt. Aber der Unterschied ist, es sind keine Beziehungen. Ich stehe in keinem Gefühl zu diesen Frauen,
Ja.
außer dass ich sie nett finde, dass sie mir sympathisch sind. Aber diese ganzen Frauen sind keine fremden Frauen. Das sind Frauen, die kenne ich 15, 20, 30 Jahre. Es hält immer noch an. Und keine dieser Frauen hat sich jemals bei mir entschuldigt. Keine dieser Frauen hat überhaupt irgendwann mal abgesagt, also viele haben noch nicht mal abgesagt, wenn sie Termine nicht einhalten. Das scheint für sie völlig normal zu sein, mit Männern so umzugehen.
Ja.
Und es ist immer noch aktuell. Ja.
Ja.
Wollte ich jetzt einfach noch mal sagen. Also natürlich hat sich, das wird halt immer schlimmer, habe ich das Gefühl. So. Nur jetzt ist es für mich gut zu ertragen. Naja, also natürlich tut das irgendwie weh, aber nicht so. Es tut halt so weh, weiß ich nicht, wie, keine Ahnung, ich über eine Wiese gehe und dann da eine tolle Rose ist und ich trete auf die Rose, weil ich sehr naturverbunden bin. Ne? Also das ist nicht so, dass ich das persönlich auf mich beziehe, weil das die Dämonen ja der anderen sind. Wer mit mir schlecht umgeht, der geht mit anderen genauso schlecht um. Und wer dieses Verhalten hat, der hat halt einen Dämon im Kopf. Das hat alles nichts mit mir zu tun. Da kann ich halt, das ist die gute Möglichkeit, dass ich mich selber reflektieren kann und sagen kann, ist nicht mein Problem. Ja, aber es gibt halt viele, die können das nicht. Und da tut es dann weh und dann wieder weh und wieder Enttäuschung und wieder Enttäuschung. Und gerade wenn man auf einer Suche ist. Ne? Mich wundert das gerade, das wollte ich nur kurz sagen. Also ich wollte noch darüber reden, aber so, wenn ich jetzt Nachrichten bekomme, also wenn jetzt Leute wirklich sagen sollten, Jill, red doch noch mal darüber. In einer anderen Sendung irgendwann mal. Da können wir das zu einem anderen Zeitpunkt machen. Aber ich glaube, jetzt habe ich das Thema überfüllt. Ich will sollen ja auch keine 2, 3 Stunden machen. Kostet mich auch Energie, jedes Mal darüber zu reden. Und dann müsst du das sagen. Und nochmal möchte ich sagen, es ist jetzt an Männer gerichtet, weil ich habe 90% Gespräche über Partnerschaft, Psychopathen, Soziopathen, whatever, war mit Frauen. Also ganz wenig mit Männern, weil Männer trauen sich auch nicht so darüber zu reden, glaube ich. Ein bisschen schambehaftet. Und dann meldet euch bei mir. Vielleicht können wir noch mal eine Männerrunde machen oder so am Stammtisch. Das ist ja kein Thema. Bisschen Schnack, so. Ne? Und ja, ich würde sagen, das ist einfach so. Wir hatten 1 Stunde 11, jetzt haben wir nochmal wahrscheinlich über 10 Minuten drauf. Längster Stammtisch ever. Was hast du für dich aus diesem Talk, konntest du für dich herausziehen, Niki?
Also erstmal sehr, sehr interessant. Ich habe also durch diesen Stammtisch, als du dieses Thema vorgeschlagen hast, habe ich natürlich auch ein bisschen recherchiert, sehr viele neue Infos, gerade Evolution der Frau halt eben, wie alles, also ich bin da jetzt auch schon ein bisschen weiter, was alles passiert ist, aber ich verstehe die Frauen immer noch nicht. Bin Frau und verstehe Frauen immer noch nicht. Und ich glaube, das werden wir auch nicht verstehen. Nicht verstehen, was jetzt gerade, nicht nur jetzt gerade, sondern was passiert hier, was passiert da, was, ja, was.
Ein heilloses Durcheinander, glaube ich, auch bei den Frauen selber. Ich glaube, sie verstehen sich selber auch nicht. Ich habe jetzt wieder Nachrichten bekommen von Frauen, mal wieder, die gesagt haben, ja, du hast recht, Schill. Also Frauen, ne? Männer sagen, Männer von Männern nicht. Ne? Männer sagen mir nicht, obwohl sie selber darunter leiden, warum auch immer, aber Frauen sagen, verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ich
Ich
verstehe
auch nicht.
nicht, warum die es so verkomplizieren. Und ich bin auch in Kontakt mit Menschen, die auf Paarsuche sind. Und glaub mal, also da sind Geschichten dabei, die habe ich noch nicht mehr erlebt. Ja, also da sind Geschichten dabei bei der Suche, ja, bevor es zum Treffen kommt. Und dann ist es so, dass irgendwie, keine Ahnung, dann hast du, was weiß ich, im Mittelscheitel ist ein Haar, liegt nicht richtig. Und dann sagt die Frau, ah nee, du, ey, echt nicht, ne? Und dann weg. Ghosting. Also das ist mittlerweile, das ist so oberflächlich, das ist so unfassbar. Und ich frage mich, woher die Arroganz, so mit Menschen umzugehen. Aber wir werden es nicht klären.
Nein.
Wenn jemand die Lösung hat, ja, wie die
Ja.
Weltformel, dann mag er mir das bitte sagen. Oder der Niki.
Ja,
Gibt ja auch
bitte.
Leute, die mit der Niki in Verbindung stehen. Ne? Das ist die Zahl 42, 82 oder 666. Wir wissen es nicht. So, wir machen jetzt hier mal Schluss und hoffen, ihr hattet eine ganze Menge Spaß. Naja, habt eine ganze Menge gelernt und habt ein bisschen mitgefühlt. Und ich glaube, kann ich für uns beide sagen, wir hoffen, dass es euch nicht passiert, dass ihr einigermaßen ohne Kollateralschäden aus einer Beziehung rauskommt oder aus Beziehungen und dass ihr da Menschen habt, die ja an eurer Seite stehen. Und wenn die nicht mehr an eurer Seite stehen, dass man friedlich auseinandergeht, weil das wäre auch nochmal ein Thema, ne? Wie man sich eigentlich mal geliebt hat, wie man dann einen Rosenkrieg veranstaltet, besonders wenn Kinder noch im Spiel sind. Und das erleben wir ja auch, diesen Rosenkrieg, häufig von Frauen initiiert.
Männer bleibt stark.
Sehr gut. Männer bleibt stark. Gut, damit abschließend. Ja, wir schauen mal, was in 2 Wochen ist. Wir wissen es noch nicht so genau. Vielleicht machen wir eine Sendung. Jetzt haben wir sogar eine Riesensendung gemacht, obwohl ich gar nichts machen wollte. Also, Männer bleibt stark und hoffen wir, ich wünsche euch oder wir wünschen euch, kann ich schon sagen, noch ein paar unregnerische Tage. Macht's gut, ade.
Tschüss.